So, schönen Sabbat miteinander. Ich denke, es ist besser, Hochdeutsch zu sprechen. Liege ich da richtig? Oder verstehen alle Schweizerdeutsch? Hochdeutsch besser, ja. Gut. Es ist schön, hier zu sein und ich sehe auch immer wieder bekannte Gesichter. Wenn ich Putz sehe, dann erinnert es mich immer an meine Zeit, wo ich noch in Würenlos gelebt habe und Rugby gespielt habe. Und Boots dann auch eines Tages da mitgespielt. Wenn ich Evelyn und Pascal sehe, dann erinnert es mich an die Jugendzeit, die sie erwähnt. Und das war für mich besonders eine wichtige Zeit, denn als ich hatte mit 17, 18 eine Phase, wo ich nicht in die Gemeinde ging. Und wo ich zurück in die Gemeinde gekommen bin, wurde ich eigentlich ziemlich unmittelbar für die Jugendarbeit angefragt. Und der ein oder andere von euch kann vielleicht das gut nachvollziehen, dass wenn man eine Zeit lang nicht so in die Gemeinde gegangen ist, dann fühlt man sich etwas fremd oder etwas am Rand der Gemeinde. Und die Jugendarbeit hat mir sehr geholfen, sich wieder sehr schnell, sehr direkt und wohl zu fühlen und involviert zu fühlen in der Gemeinde. Ich möchte gerne auch ein ganz kurzes Gebet sprechen, mehr für mich als für euch, und ihr dürft sitzen bleiben. Herr Jesus, ich danke dir vielmals, dass wir jetzt hier sein dürfen. Und ich bitte dich, hilf uns besser zu verstehen, was für eine Beziehung du zu uns haben möchtest und dass wir dich als unser guter Freund immer vor Augen haben dürfen. Ich danke dir für deine Gegenwart jetzt. Amen. Ein Freund Gottes sein. Wer ist Gott für dich? Wir haben verschiedene Titel und Namen für Gott. Schöpfer, Erlöser, Richter, König, Priester, Herr, Vater. Aber ich weiß nicht, wie oft du vielleicht von Gott als deinem Freund sprichst. Vielleicht nennen wir Gott nicht unseren Freund, weil wir ihn nicht so nah erleben, dass wir das Gefühl haben, wir haben eine Beziehung, wo wir ihn Freund nennen könnten. Oder es scheint uns einfach komisch, Gott Freund zu nennen oder unpassend. Aber Gott Freund zu nennen, muss nichts mit fehlender Ehrfurcht zu tun haben, sondern kann einfach von einer tiefen Beziehung mit Gott zeugen. Gute Freunde sind ein Geschenk. Und einen Gott als guten Freund zu haben, ist ein besonders wertvolles Geschenk. Ihn persönlich zu erleben, auch im Alltag. Wir waren im Juni in Norwegen, in den Ferien. Ferien sind auch immer eine Zeit, wo man geistlich auftanken kann, Zeit zum Lesen hat, mehr als vielleicht im Alltag. Und wir haben uns vorgenommen, einen Fjord anzuschauen, der 3 Stunden ein Weg ist. Ich habe eine kleine Tochter, die ist 2 Jahre alt, und mit einem Kind überlegt man sich doch 2-3 Mal, ob man wirklich so lange Auto fahren möchte. Wir haben es dann doch gemacht, weil wir nicht so schnell wieder in Norwegen sind, und haben so diese lange Fahrt auf uns genommen. 3 Stunden Weg hin und 3 Stunden zurück. Auf dem Rückweg, wir waren etwa noch 10 Minuten von unserem Haus entfernt, ist man so langsam, spürt man sein Vödli, sein Gesäß, alles tut weh, von 3 Stunden sitzen, und man möchte einfach nur schnell nach Hause kommen. Und ich bin nicht gerast, aber doch zügig gefahren. Bei diesen engen Straßen wird es sehr schnell. Also in Norwegen, wenn man ein bisschen in die Peripherie hinauskommt, dann sind die Straßen sehr schmal. Und man kommt nicht mehr aneinander vorbei, sondern man muss auf die Seite ausweichen. Und so bin ich auf eine Kurve hinzugefahren, die so Felsen an der Seite hat und sehr unübersichtlich war. Und ich wollte nur schnell nach Hause kommen, und in dem Moment, als ich auf diese Kurve zufahre, kommt ein Gedanke in meinen Kopf, der sagt, nimm deinen Fuß vom Pedal. Und ich mache es und nimm nur kurz den Fuß weg, fahre auf die Kurve zu. In diesem Moment kommt ein Auto von der anderen Seite. Und wir müssen beide eine Vollbremsung machen. Schlussendlich hatten wir vielleicht 1,5 bis maximal 2 Meter zwischen unseren Autos. Und der Schrecken saß bei uns beiden sehr tief. Wir haben uns einfach schockiert angeschaut. Wir haben dann ausgerechnet, dass mit 5 km/h mehr hätte der Bremsweg nicht mehr gereicht. Und so sind wir zwar mit einem großen Schrecken nach Hause gefahren, aber auch mit einem großen Dank an Gott, dass er uns bewahrt hat. Und so erleben wir es hoffentlich auch immer wieder, dass Gott uns manchmal einfach einen kleinen Gedanken gibt, wo er uns auch bewahren kann. Oder wo wir merken, jetzt ist vielleicht der Moment, um etwas zu einer Person zu sagen oder sich bei jemandem zu melden. Und so ist es spannend und schön, mit Gott auch zu leben. Was für eine Beziehung möchte Gott mit uns haben? Im Johannes Kapitel 15 sagt Jesus, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus selber nennt uns Freunde. Und dies, weil er uns alles, was wichtig ist, uns mitteilen möchte, wie ein Freund. Manchmal sehen wir Gott als etwas Fernes. Also wenn ich von wir spreche, meine ich nicht nur uns hier, sondern unsere Gesellschaft, haben wir ein fernes Gottesbild. Oder wenn es überhaupt einen Gott gibt, dann ist es meistens eine ominöse Kraft, ein Wesen. Ob es sich überhaupt für mich interessiert, das ist auch nicht immer gesagt. Und wenn wir Gott kennenlernen möchten oder mit Gott auch Kontakt aufnehmen möchten und verstehen möchten, wer ist dann überhaupt dieser Gott, dann ist es immer das Einfachste zu schauen, wer ist Jesus. Denn Jesus ist Gott. Er hat gesagt, er ist gekommen, um zu zeigen, wer der Vater ist. Und wenn man manchmal Mühe hat mit seinem Gottesbild oder kämpft mit dem Gott, wie er wirklich ist, dann hilft es uns zu sehen, wie er ist, wenn wir das Leben von Jesus betrachten. Und dann sehen wir auch, dass er eine sehr persönliche Beziehung mit uns möchte. Auch im Alten Testament, in Hosea 6, Vers 6, heißt es, Treue will ich von euch und nicht, dass ihr mir Tiere schlachtet. Ihr sollt mir nicht Brandopfer bringen, sondern erkennen, wer ich bin und was mir gefällt. Gott wollte schon immer Beziehung mit uns haben. Sünde ist Trennung von Gott. Und darum sehen wir Gott auch nicht, von Angesicht zu Angesicht. Darum ist es vielleicht auch nicht immer so einfach, eine Beziehung mit einem unsichtbaren Wesen zu pflegen. Es ist auch komisch, zu beten und vielleicht nicht immer direkt eine auditive Antwort zu bekommen. Und trotzdem wissen wir, dass er Beziehung mit uns haben möchte. Er möchte, dass wir trotzdem, dass wir ihn nicht sehen, trotzdem kennen. Und er möchte, dass wir ein authentisches Leben leben können. Nicht so, wie es hier im Hosea heißt, dass wie die Juden mit der Zeit, sie hatten den Opferdienst und haben Tiere geschlachtet und die einfach nur noch geschlachtet, damit sie geschlachtet sind, aber nicht mehr sich verinnerlicht haben, warum schlachte ich dieses Tier überhaupt? Oder keinen innerlichen Bezug mehr zu diesem Opfer habe. Dass das, was ich falsch getan habe, ein Opfer verlangt. Dass meine Fehler Blut fordern. Dass meine Sünden Gott verletzen. Und so möchte Gott, dass wir ein gutes Leben haben, aus innerem Antrieb mit ihm leben zu wollen. Dass wir authentisch leben können. Und es gibt einen Mann in der Bibel, der ein wunderbares Beispiel dafür ist, wie man mit Gott leben kann. Sogar, er hat zu einer Zeit gelebt, wo es nicht mal die 10 Gebote auf Stein gegeben hat, nicht niedergeschriebene Gebote und trotzdem Gott gehorcht hat. Und dieses Beispiel ist Abraham. Abraham wird dreimal Freund Gottes genannt. In Chroniken, Jesaja und im Jakobus. Und er ist das Vorbild schlechthin. Er wird im Alten wie im Neuen Testament immer so als der Gründungsvater bezeichnet, als der Glaubensvater für die Juden, aber auch für die Christen. Wenn wir die Geschichte von Abraham betrachten, dann finden wir die im 1. Mose ab Kapitel 12. Das erste Buch Mose kann man gut in zwei Bereiche einteilen. Kapitel 1 bis 11, von Schöpfung bis zum Turmbaum zu Babel. Das umfasst etwa 2000 Jahre, 11 Kapitel. Dann kommt Kapitel 12 bis 50, und das umfasst circa 300 Jahre. Das heißt, der größere Anteil des ersten Buch Mose ist eine viel kürzere Zeit. Und man hat das Gefühl, dass Mose, als er dieses Buch schreibt, unbedingt schnell zu diesem Punkt kommen möchte, wo Abraham auftaucht. wo auf einmal literarisch eine Vollbremsung gezogen wird. Vorher ist das Erzähltempo hoch, bis Kapitel 1 bis 11. Und nachher kommt Kapitel 12 mit Abraham und das Erzähltempo wird enorm langsam. Es geht um Leben. Leben zwischen Gott und Mensch. Und Abraham ist so wichtig, weil Gott mit Abraham einen Bund schließt, der so wichtig ist auch für uns. Gott möchte mit jedem von uns einen Bund schließen. Und so ist Abraham ein wunderbares Beispiel für uns, der auch Freund Gottes genannt wird. Beziehung ist also im Vordergrund. Abraham war nicht perfekt, sein Handeln war nicht perfekt, aber er hat sich auch immer wieder korrigieren lassen von Gott. Und sehr speziell ist, dass er auch persönlich mit Gott gesprochen hat. Über 10 Begegnungen gibt es, wo er wirklich mit Gott gesprochen hat. Und solch eine spezielle Begegnung finden wir in Kapitel 18 im ersten Buch Mose. Und dort möchte ich mit euch ein paar Verse lesen. 1. Mose, Kapitel 18, Verse 1 bis 3. Und der Herr erschien ihm bei den Terebinten Mamres, während er am Eingang seines Zeltes saß. Als der Tag am heißesten war und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen 3 Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und sprach, mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Wir haben hier eine spezielle Situation. Abraham hat schon vorhin öfters mit Gott gesprochen, aber noch nie in solch einer physischen Art und Weise. Abraham ist ungefähr 100 Jahre alt. Und Gott kommt hier persönlich, um ihm zu sagen, dass er nochmals Vater werden soll. Nochmals richtig von seiner richtigen Frau ein Kind bekommen soll. Und Sarah ist irgendwo zwischen 90 und 100 Jahre alt und muss lachen, als sie das gehört hat. Ich weiß nicht, wie viele 90-Jährige hier sind. Ist jemand zwischen 80 und 90 und kann sich vorstellen, nochmals ein Kind zu bekommen? Das ist eher unvorstellbar. Die älteste Mutter, die ich gefunden habe, die noch Mutter geworden ist, mit 66 Jahren, würde ich jetzt schon nicht so toll finden. Es war keine natürliche Zeugung, sondern in vitro. Aber hier haben wir eine spezielle Situation, wo Gott sagt, ihr bekommt nochmals ein Kind und es auch eine gute Situation war. Aber es ist auch schön, dass Gott sogar für diese Botschaft, um zu sagen, dass sie Eltern werden, persönlich vorbeikommt. Aber es ist nicht alles, was Gott hier ihnen mitteilen möchte, sondern Gott hat etwas auf dem Herzen. Im Vers 16 und 17 im gleichen Kapitel heißt es, da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom. Und Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Das ist eine rhetorische Frage hier. Natürlich möchte Gott ihm das sagen, was er sagen möchte. Manchmal stellen wir solche Fragen mit der Antwort, die schon klar ist. Wenn ich nach Hause komme und meine Frau sagt, weißt du, was ich heute erlebt habe? Oder soll ich dir etwas erzählen? Dann sage ich selten nein. Meistens möchte ich es auch wissen. Oder weißt du, wen ich heute getroffen habe? Diese Fragen sollen uns bewusst machen, dass jetzt etwas Wichtiges kommt. Unsere Aufmerksamkeit soll steigern. Und Gott hat Abraham etwas Wichtiges zu sagen. Im Vers 18 und 19 heißt es, Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Denn ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie die Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Es scheint so, als würde Gott mit sich selber ringen. Er sagt, soll ich Abraham das sagen, was ich im Begriff bin zu tun? Natürlich möchte er das. Denn er sagt, ich habe ja mit Abraham so viel Großes vor. Wie könnte ich das vor ihm verbergen? Wie würde das meine Beziehung zu ihm beeinflussen, wenn ich das nicht sagen würde, was ich im Begriff bin zu tun? Sie sind auf dem Weg nach Sodom und Gomorra. Und Gott sagt, er möchte sehen, wie es wirklich ist in Sodom und Gomorra. Und Abraham weiß, wie es dort ist. Und es geht um die schwierige Frage, wie geht es weiter mit diesen Städten? Ein wichtiger Teilsatz, den ich hier fett hervorgehoben habe, heißt, denn ich habe ihn ersehen. Das ist der Grund, warum Gott solch eine schwierige Frage über die Zerstörung dieser zwei Städte mit ihm ins Gespräch kommen möchte. Leider gibt es keine deutsche Übersetzung, die das wirklich gut übersetzt. In der King James, im Englischen, wird es besser gut übersetzt. Es heißt eigentlich, denn ich kenne ihn. Gott möchte mit Abraham dies besprechen, weil er ihn kennt, weil er sein Freund ist. Man geht auch davon aus, dass dieser Teilsatz sehr zentral dabei ist, warum man Abraham auch Freund Gottes nennt später. Wer kennt von euch Roger Federer? Auch schon gehört. Kennt Roger Federer euch? Wohl kaum. Ich weiß, dass er 20 Grand Slam Titel gewonnen hat. Er hat 4 Kinder, 2x Zwillinge. Er hat einen Physiotherapeuten, Daniel Troxler. Also ich weiß einiges über ihn. Aber wenn ich ihn auf der Straße treffen würde und sagen würde, hey Roger, dann würde er sagen, ja, hi. Was weiß er schon von mir? Also eine Freundschaft beruht immer auf Gegenseitigkeit. Und das ist das Schöne hier. Bei Gott beruht die Freundschaft auch auf Gegenseitigkeit. Er kommt zu Abraham, weil er ihn kennt. Und Abraham weiß, wie es in Sodom und Gomorra aussieht, und darum beginnt er mit Gott zu verhandeln, weil er weiß, dass Gott Gericht bringen wird, wenn er sieht, wie es dort aussieht. Und so beginnt er und sagt, was ist, wenn 50 Gerechte in dieser Stadt sind? Und Gott geht darauf ein und sagt, wenn 50 Gerechte dort sind, werde ich die Stadt nicht zerstören. Und Abraham beginnt zu feilschen. Was sind, wenn 45 dort sind? Was ist, wenn 40 dort sind? 30, 20, 10? Und jedes Mal geht Gott auf seine Bitte ein. Es ist ein Gespräch auf Augenhöhe. Es ist ein Dialog. Nicht Gott hier und Abraham hier, sondern Gott kommt zu Abraham auf die gleiche Stufe. Und Gott hört Abraham zu. Und er hört auf Abraham. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Gott Freude gehabt hat daran, wie Abraham um das Wohl dieser Stadt auch gerungen hat. Ein Dialog mit einem Freund ist nicht eine Einbahnunterhaltung. Und so möchte Gott nicht Einbahnunterhaltungen mit uns führen. Die Geschichte von Sodom und Gomorra ist vielleicht nicht die einfachste Geschichte, um zu verstehen, um die generell zu verstehen, warum zerstört Gott dann diese Stadt trotzdem. Mich hätte es Wunder genommen, was wäre gewesen, wenn Abraham tiefer gegangen wäre als 10. Man sagt, 10 ist so das Minimum, tiefer konnte man nicht gehen, aber was wäre wenn? Aber wenn man diese Geschichte auch betrachtet, so sollte man sie auch immer aus dem Kontext der gesamten Bibel anschauen und sehen, dass Gott ein liebender Gott ist, der lieber rettet als zerstört. Aber manchmal muss Liebe auch Grenzen ziehen und Schutz bieten. Ich habe hier mal aufgeschrieben 3 Dinge, die mir besonders wichtig sind, wenn man an einen Freund denkt. Ich habe es wunderschön gefunden heute Morgen, wie Evelyn so elementare Dinge von Freundschaft gesucht hat und ihr auch hier mitgeteilt habt. Hier sind 3 Dinge, die für mich auch eine Freundschaft etwas zusammenfassen. Ein Freund handelt aus innerem Antrieb, das heißt aus eigenem Verlangen. Zum Besten für den anderen, ohne dafür aufgefordert zu werden. Gute Freunde von mir, die haben kürzlich geheiratet und sind in die Flitterwochen gegangen. Und in dieser Zeit haben wir auf ihre Wohnung aufgepasst, haben geschaut, dass die Post geleert wird, dass die Blumen genug Wasser bekommen. Und wenn sie nach Hause kommen, werden wir ihnen ein schönes Kuvert auf den Tisch legen mit dem Einzahlungsschein für unsere Umtriebe, die wir hatten. Das wäre vielleicht eine Freundschaft, die nicht so aus innerem Antrieb kommt, sondern die mehr Berechnung und das Geld vor Augen hat. Es hätte aber auch sein können, dass wir keine Bezahlung wollen für diese Zeit, wo wir auf die Wohnung aufgepasst haben, sondern dass wir dann den Kühlschrank leer gegessen hätten, eine Party gemacht hätten und nicht mal die Blumen gegossen hätten. Das wäre dann eine Freundschaft, die nicht so das Beste für die anderen im Sinn hätte. Und vielleicht das Schwierigste, ohne dafür aufgefordert werden zu müssen. Das heißt nicht, dass man nicht fragen darf, dass man seine Wünsche und seine Anliegen kundtun darf. Das ist sicherlich sehr wichtig. Aber es geht auch darum, dass man die Bedürfnisse seiner Freunde kennt. Dass man versteht, wenn es vielleicht dem Freund nicht gut geht. Dass man nicht Bitti-Batti machen muss, damit man vielleicht Aufmerksamkeit bekommt. Oder ein nettes Wort oder eine Umarmung. So wie wir Freunde haben möchten oder wie wir heute Morgen auch gesammelt haben, all diese Eigenschaften sind ja auch Eigenschaften, die wir uns von Gott wünschen. Und genauso erfüllt auch Gott unsere Anforderungen sozusagen. So ein Freund ist auch Gott, der aus innerem Antrieb, aus eigenem Verlangen das Beste für uns möchte. Und daher auch alles gegeben hat, sogar sich selber. Und die Art und Weise, wie wir Beziehungen pflegen, sprechen häufig auch etwas darüber aus, oder sagen etwas darüber aus, wie wir die Beziehung zu Gott pflegen. Wir wünschen uns Liebe von Gott. Lieben wir aber auch unsere Freunde oder unsere Mitmenschen so, wie Gott uns liebt? Wir wünschen uns Geduld von Gott. Wo ist unsere Geduld für unsere Mitmenschen? Wir wünschen uns Vergebung von Gott. Und wie vergebungsbereit sind wir selber? Manchmal ist es einfach, von Gott zu wünschen, was wir brauchen, aber anderen selber vielleicht das nicht zu sein oder zu geben. Unsere Treue Gott gegenüber widerspiegelt die Treue Gottes zu uns und lenkt die Aufmerksamkeit auf Gottes Vertrauenswürdigkeit. Dass Abraham Gott treu sein konnte, war nur möglich, weil Gott selber treu ist und war. Und Gott ist solch ein treuer Freund. Er ist an uns interessiert. Und wenn wir ein Leben leben, das treu sein möchte Gott gegenüber, lenkt das immer auch die Aufmerksamkeit auf Gottes Vertrauenswürdigkeit. Und so können wir auch ein Bild oder ein Vorbild sein für die Menschen, die Gott nicht kennen. Zum Schluss möchte ich euch ein paar Tipps noch mitgeben. Wie kann ich ein Freund oder eine Freundin Gottes werden? Tipp Nummer 1. Mach es zur ersten Priorität, Gott kennen zu wollen und lieben zu wollen. Gott zwingt uns nicht, ihn zu kennen. Er gibt uns Freiheit, uns für ihn zu entscheiden oder nicht. Ob wir mit ihm leben möchten oder nicht, ist uns überlassen. Und du kannst nur das lieben, was du kennst. Und umso mehr du Gott kennst, umso mehr wirst du ihn auch lieben. Du bist Gott nur so nah, wie du dich auch dafür entscheidest, Gott nah zu sein. Er ist immer da. Und er möchte uns nah sein. Die Frage ist nur, möchte ich auch ihm nah sein? Und es ist nur möglich, Gott nicht nah zu sein, wenn es andere Dinge gibt, die wichtiger sind als er. Und so möchte Gott unser Herz gewinnen und lädt uns immer wieder ein, ihn wirklich zu kennen und wirklich zu lieben. Und das können wir zu unserer Priorität machen, jeden Tag. Tipp Nummer 2. Verbringe Zeit mit Gott und suche die Stille. Freundschaft ohne Zeit zusammen ist keine Freundschaft. Es braucht irgendwo Zeit, gemeinsame Zeit. Und auch wenn wir vielleicht die Stimme Gottes nicht so hören wie Abraham, so können wir doch, sei es durchs Gebet, durch die Bibel, durch das Gewissen, durch das Gespräch mit anderen Leuten, auch Gottes Stimme immer wieder hören. Und Gott, das ist das Schöne, möchte uns immer wieder nah sein und dass wir das auch emotionell erfahren. Aber auch wenn wir es vielleicht nicht emotional erfahren, so dürfen wir im Glauben wissen, dass er da ist. Und manchmal geht es euch vielleicht auch so wie mir, dass der Alltag sehr hektisch ist. Und dass es nicht immer einfach ist, diese Zeit zu nehmen. Und daher versuche ich sie auch so gut wie möglich einzuplanen, um mir das als wichtige Priorität zu nehmen. Tipp Nummer 3. Sind dir dieselben Dinge wichtig, wie Gott wichtig sind? Freunde haben Gemeinsamkeiten. Und ihnen sind auch dieselben Dinge wichtig. Gott sorgt sich primär um unseren Charakter. Es ist ihm nicht so wichtig, wie wir aussehen, aber vielmehr, wer wir sind. Und man kann sich Christ nennen und trotzdem ein selbstzentriertes, egoistisches Leben führen. Die Gemeinde ist der beste Ort, um sich vor Gott zu verstecken. Weil man äußerlich vielleicht ein christliches Leben führt, aber vielleicht innerlich nicht. Warum gehorche ich denn überhaupt Gott? Ist es aus Angst, Zwang oder Schuldgefühlen? Muss ich auf den ganzen Spaß der Welt verzichten? Muss ich auf Rauchen, Partys, Alkohol, Frauen oder was auch immer verzichten? Diese Dinge mögen vielleicht einen kurzen Kick geben, aber sie kicken auch meistens zurück und lassen uns leer zurück. Und was ich festgestellt habe in meinem eigenen Leben ist, dass Gott uns verändert, auch unser Geschmack verändert, unser Denken verändert. Früher konnte ich Peperoni nicht ausstehen. Und heute kann ich Peperoni sehr gut essen. Ich mag Peperoni. Und so habe ich auch noch Hoffnung, dass meine Frau vielleicht eines Tages Pilze gerne hat. Aber dass wir vielleicht nicht immer gleich die gleichen Dinge als wichtig erachten, heißt, dass das Leben mit Gott ein Prozess ist. Vielleicht ist mir heute nicht, oder bin ich mir bewusst, dass nicht alles mir wichtig ist, was auch Gott wichtig ist. Aber Gott kann mich verändern. Der zweitletzte Tipp, suche die ständige Verbindung mit Gott. Bete auch mit offenen Augen. Die stille Zeit ist sehr wichtig, aber auch mit Gott zu sprechen im Alltag ist absolut möglich. Man muss nicht jedes Mal auf die Knie gehen, die Augen müssen nicht immer zu sein, besonders wenn wir Auto fahren. Und wir können dann trotzdem mit Gott sprechen. Aber wir können mit Gott sprechen wie mit einem Freund und ihm sagen, was uns beschäftigt. Der letzte Tipp, vertraue Gott auch im Schmerz. Vertrauen ist die Basis jeder Beziehung, dass überhaupt Nähe entstehen kann. Und ich habe mal gehört, dass jemand gesagt hat, Schmerz ist der Treibstoff der Leidenschaft. Wenn es uns gut geht, können wir gut zu Gott beten. Wir sagen, lieber Vater, danke vielmals für alles, was du uns gegeben hast. Aber wenn es uns nicht gut geht, dann beten wir nicht gleich. Sagen wir, lieber Vater, danke vielmals für alles, was du uns gegeben hast. Dann ist es anders. Der Schmerz ist der Treibstoff für die Leidenschaft. Und der Schmerz kann uns zu Gott auch noch näher ziehen. Und auch zu realisieren, dass Jesus selber durch diesen Schmerz gegangen ist. Dass Gott selber zu unserem Schmerz auch, dass er dem nachempfinden kann und unser Freund sein möchte. Jesus als unser Freund hilft der Welt, vom unpersönlichen Gott zum liebevollen Heiland zu finden. Die Welt, unsere Gesellschaft, die braucht deinen Freund Jesus. Sie braucht einen Erlöser. Und wie kann die Gesellschaft, die Gott nicht kennt, Gott kennenlernen? Ich denke, es hat sehr viel damit zu tun, dass sie sehen, wenn sie sehen, dass du eine Beziehung mit Gott hast. Leute einfach argumentativ zum Glauben zu bringen, ist nicht einfach und auch nicht nachhaltig. Wir müssen lernen, eine Beziehung mit ihm einzugehen. Und es geht darum, dass Leute merken, dass wir nicht nur einfach religiös sind, sondern dass wir eine Beziehung haben. Ich kann davon sprechen, dass ich in eine Kirche gehe, dass ich Adventist bin. Und es ist immer so institutionell. Aber sie müssen auch realisieren, dass da eine Beziehung zu einem lebendigen Gott vorhanden ist. Und so können sie von diesem ominösen Gott vielleicht etwas erfahren von einem persönlichen Gott. Und Abraham soll uns ein Beispiel sein, wie eng und nah Gott mit uns verbunden sein möchte. Suchst du auch die Nähe zu Gott als deinem Freund? Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut. Es ist das Verlangen von Jesus, uns immer das Beste zu geben. Mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können. Er ist ein echter, treuer Freund. Und er verändert uns durch die Beziehung mit ihm. Vielleicht nicht immer alles in einem Moment. Gott möchte, dass wir verändert werden, meistens in einem Prozess, dass wir das auch nachvollziehen können. Und ich erlebe Gott als meinen Freund immer wieder. Nicht nur in Schutz in Gefahr, wie in Norwegen, sondern jeden Tag wieder, wie er Kraft und Motivation schenkt, wie er auch meinen Liebestank auffüllt und mir Geborgenheit schenkt und mir inneren, echten Frieden gibt. Er segnet meine Beziehungen zu meiner Frau, zu meiner Tochter, in der Gemeinde. Und solch einen Freund wünsche ich euch auch. Amen.